Ihr Lieben, wir hatten am stillen Wochenende das Thema Hören, was lebendig macht. Und die Predigt möchte ich heute überschreiben mit Hören, was den Leib lebendig macht. Da ist Philipp Mickenbecker, der YouTuber. Manche haben von ihm vielleicht gehört, der mit seinen Freunden die verrücktesten Sachen erfunden und das Leben voll ausgereizt hat. Er ist Christ und sprudelt nur so von Ideen und Lebensenergie und Vitalität. Viele hat er durch seine Art angesteckt. In seinem Inneren, in seinem Leib, in seinem Körper war ein Geheimnis. Paulus würde sagen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Philipp, der war ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein ganzer Mensch mit Leib, Seele und Geist ist die wundervolle Behausung des Ewigen. Gibt's das? Ja, ihr Lieben, unser Körper spielt dabei eine wesentliche Rolle. Gott will nämlich da drin wohnen und sich entfalten, sich mit mir ganz verbinden und eins machen und in mir unterwegs sein. Auf du und du. Und mich immer mehr von ihm erkennen lassen. Und wie erkennt man einander? Indem man täglich gut aufeinander zugeht, voneinander hört und seine Liebesbeziehung gut miteinander pflegt. Wusstest du, dass deshalb, weil Christus in dir lebt, auch dein Körper eine große Zukunft hat? Gott will sich durch deinen Leib verherrlichen. Das sagt Paulus im 1. Korintherbrief, den wir gerade in der Lesung gehört haben, im 6. Kapitel. Sogar in größter Schwachheit will er sich verherrlichen. Zurück zu Philipp, als Philipp jetzt mit 23 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb und sich auf eigenen Wunsch in einer weißen Badewanne begraben ließ. Er hatte nämlich einmal eine umgebaut, so als Himmelsgefährt. Das sagte der Pastor in seiner Predigt, die eigentlich eher einer Hochzeitsansprache glich. Er sagte, wenn einer hier lebendig ist, dann ist es Philipp. Dabei war Philipps ganzer Körper von Krebs zerfressen worden. Was für ein Zustand, was für ein Bild. Aber nein, mein Leib, Tempel des Heiligen Geistes. Ja, das ist die Wirklichkeit und es tut der Wirklichkeit keinen Abbruch. Denn Philipp stellte sich das so vor, dass der Bräutigam Christus seine Braut zu sich holt und dann ist alles gut, zu sich heimholt. Ja, genau das hinderte ihn und auch seine Freunde nie, vielleicht schaut ihr mal in YouTube ein neues Video an, diesen sterblichen Leib als einen von Gott geistlich beseelten Leib ins Spiel zu bringen. Gott kann meinen sterblichen Leib verwandeln in einen unsterblichen Leib und ich bin wertvoll. Mein Leib hat Ewigkeitswert. Nicht meine Seele flattert dann irgendwann zum Himmel. Egal, singt dann das neue Lied von den Freunden, egal was auf uns zukommt, weder hoch, weder tief, ich habe keine Angst. Ich weiß genau, dass nur du kommst. Du bist real life. Schon jetzt ist Christus wahres, reales Leben, weil er mich teuer erkauft hat. Und deswegen darf ich dich fragen, wie geht es dir eigentlich mit deinem Leib oder wie geht es Jesus in deinem Leib? Ist dein Leib ein Gefäß, in dem es Jesus gut hat, in dem der Heilige Geist gut wohnen kann? Denn genau darum geht es heute. Ist er nur eine Hülle und innen drin sind höhere Werte enthalten? Oder könntest du dir vorstellen, dass sich Gott so, genau so, mit allem, was dein Outfit und dein Wesen dazu ausmacht, deine Gestalt, ein Leib, erkennbar so wie du bist, dass Gott sich da seit deiner Taufe und in deiner Taufe mit dir verbunden und eins gemacht hat, dass er einen, dass du dadurch einen geistlichen Leib bekommen hast von ihm, der immer mehr verwandelt werden soll in das Bild Jesu Christi, in ein Soma Christou, wie der griechische Text sagt, und dass selbst im Tod und durch den Tod hindurch dich in deinem Kern du erkennbar bleibst, dass das, was dich zutiefst ausmacht, mit Leib, Seele und Geist alles überdauert. Dass er deinen sterblichen Leib verwandelt in einen geistlichen Leib, so wie Gott es ja an Jesus vorgemacht hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat, einen Unsterblichkeitsleib gegeben hat, dass alle gesagt haben im Nachhinein, wow, ja, das war er, mein Leib für den Herrn, weil Christus meinen Leib am Kreuz für Gott zurückgekauft hat mit Blut, für den höchsten, unbezahlbaren Preis seines eigenen Lebens. Ich will heute anhand von unserem Predigttext die Bedeutung unseres Leibes betonen. Denn es geht darum, dass du deinen Leib als zerbrechliches Gefäß dennoch wert achtest und in aller Schwachheit nicht irgendwie abspaltest und loslöst von dem, was du denkst, was dich ausmacht. Du hast nicht einen Leib. Die Bibel sagt, du bist Leib und ihr seid Leib Jesu Christi. Ich will euch eine Geschichte erzählen. In Korinth war das nämlich so unter Christenbrauch, dass man auch nachdem man Christ geworden war und am Leben der Gemeinde angedockt hat, dass man dennoch folgenden Lifestyle ohne Probleme pflegen konnte. Da sagte man, mein Christsein hat keine Auswirkungen auf meinen Leib und nichts zu tun mit meinem Körper. Also, was ich esse und was ich trinke und auch was ich in der unteren Körperpartie praktiziere, da bin ich ganz frei. Alles ist mir erlaubt. Paulus sagt dazu, ja, alles ist mir wirklich erlaubt, aber nicht alles ist gut. Was gut ist, das orientiert sich an dem einzig Guten, an Gott selber, dem euer Leben doch rechtmäßig seit der Taufe gehört. Nämlich an Gott orientiert sich alles. Und deshalb drei Dinge, die er den Korinthern schreibt hier in diesem Kapitel. Erstens, wisst ihr denn nicht, ihr seid Heilige? Wisst ihr denn nicht, ihr seid Heilige? Nochmals, es war gängige Praxis in der Antike und auch in Korinth, dass man drei Typen von Frauen hatte. Eine Frau für die körperliche Gesundheit, eine, mit der man gut sich unterhalten konnte und eine dritte als Ehefrau. Die erste Variante zur Körperpflege und Wellness, dazu besuchte man die Tempelprostituierten auf, einzig um seinen Körper zu pflegen. Seinen Leib konnte man durchaus seinen Bedürfnissen hingeben. Seinen Körper konnte man auf den Aspekt der Gesundheitsfunktion wie auch das Essen samt Verdauungstrakt lediglich auf die Ernährungsfunktion reduzieren. Klingt gut, oder? Paulus sagt, tut aber nicht gut. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Paulus, wir haben es gehört, zählt hier weitere Dinge in dem sogenannten Lasterkatalog auf, die im Leib Christi keinen Raum haben. Zum Beispiel auch Streitereien unter Brüdern, also im engsten Hauskreis, nicht nach Jesu Manier miteinander gelöst hat. Das war der nächste Skandal. Man ging sogar vors heidnische Gericht, um einen Rechtsstreit durchzufechten, und Paulus, der schüttelt nur den Kopf und ist erschüttert, was es da noch alles gab. Und er sagt, hey, bringt ihr es wirklich fertig? Bringt ihr es wirklich fertig? Ich fasse es nicht. Ihr seid die Gemeinde des Auferstandenen und werdet einmal als die Heiligen und Geliebten Gottes die Welt richten, sogar die Engel richten. Und tut sowas? Er muss ihnen deshalb deutlich in Erinnerung rufen, was sie längst auswendig drauf hatten. Die ersten Christen, die hatten viel mehr drauf, als wir denken. Die kannten die ganze Bergpredigt auswendig. Das wird hier im Zusammenhang deutlich. Und das Problem war nur, dass sie die Bergpredigt nicht inwendig verinnerlicht in ihren Herzen hatten, in ihren Leib gelassen hatten, im Umgang mit den Praktiken, die ihren Leib betrafen. Sie verstanden einfach nicht, dass Christus dort anfängt, wo mir einer auf die Backe schlägt, ganz leiblich, sodass es weh tut. Und er sagt, und dann geht ihr vor Gericht. Darf ich dich fragen, wo ist deine Schmerzgrenze? Wie viel darf deine Schwester dir antun? Und wie viel steckst du von deinem Bruder herweg, dass du eben das längst vergeben hast und vergessen hast? Wie groß ist die Toleranz, wenn dich einer betrügt? Was Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wir merken, es geht um eine ganz neue Gerechtigkeit, eine Gemeinschaft, in der etwas anderes zählt als das, was du dem anderen vorzählst oder von ihm begehrst. Selig die reinen Herzen sind, denn sie sollen Gott schauen. Das ist die Motivation von der Bergpredigt her. Es gibt eine vollkommene Reinheit, die einzig durch die Besitzergreifung unseres ganzen Lebens durch Christus und seine Wirklichkeit geworden ist. Das ist das neue Leben. Du gehörst doch einem anderen und nicht mehr dir selber. Ihr seid teuer erkauft. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in euch, kann er es in eurem Leib gut haben. Wie ist das möglich, dass Gott so von uns Besitz ergreift und wir das dann als wahre Befreiung erleben, dass wir getrost auch auf all das Schöne verzichten, das uns vielleicht früher von großem Wert war. Das geht so. Paulus malt es den Korinthern vor Augen, die Schönheit der Gemeinde malt er ihnen vor Augen. Durch die Taufe seid ihr rein gewaschen. Ihr, die Freunde von Jesus, seid der Herrschaft der Welt entrissen. Und vielleicht hat sich Philipp deswegen in dieser Badewanne auch bestatten lassen. Das Alte ist vergangen, reingewaschen. Zwar lebt ihr mitten in der Welt, aber ihr seid zu einem Leib gemacht. Ihr seid ein eigener Herrschaftsbereich, ein Raum für sich. Und das ist auch eine Frage jetzt in Corona. Darf ich dich fragen, bist du autark und ganz allein über Zeiten hinweg unterwegs gewesen oder hast du den Leib Christi gespürt, andere um dich herum und gemerkt, ich bin ein unverzichtbares Glied an seinem Leib, der andere braucht mich, er muss mich erleben, zum Aufbau der anderen sind wir eigentlich unterwegs. Paulus sagt, ihr seid die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, ihr seid die Berufenen, Auserwählten, Ausgesonderten. Und das Ziel eurer Berufung dazu hatte Christus seinen eigenen Leib in den Tod gegeben, dass er die Seinen heiligt, unbefleckt und unsträflich vor sich hinstellt, darstellt. Das ist das erste und zentrale. Kirchen Corona, keine einzelnen Satelliten, die um sich kreisen. Wir suchen die Brüder und Schwestern, den Leib Christi in der Nachfolge, auch nachher im Abendmahl, dass wir uns klar machen, das sagt Christus, ihr seid der Leib, mein Leib. Nicht theoretisch, sondern er hat uns herausgerufen aus den Bindungen. Er sendet dich in diese österliche Sendung, Christus hat dem Tod ja die Macht genommen und das Leben. Und jetzt kommt ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht und das soll man an deinem Leib, an dir sehen. Kleine Nebenbemerkung noch, bei einer Studienreise in Rom hat man uns gezeigt, dass die ersten Christen deswegen auch hoch von ihrem Leib dachten, während damals in der Antike es üblich war, dass man sich verbrennen ließ als Toter. Die Christen haben sich mit ihrem Leib bestatten lassen, weil sie gesagt haben, der ist so wertvoll, denn wird Gott neu verwandeln in einen Unsterblichkeitsleib und man wird mich an meinem Leib auch wieder erkennen. Das ist Freiheit, das ist die Frucht der Befreiung von der Sünde durch den Tod Jesu Christi, die einstmals ihre Glieder der Ungerechtigkeit liehen, dass sie nun zum Dienst der Gerechtigkeit gebraucht werden zur Heiligung. Deswegen die Frage, wie geht's dir in deinem Leib und wie geht's dir im Leib Jesu, seiner Gemeinde? Ein zweites noch, Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, so geht eine ganz leibliche Erlösung. So sieht eine leibliche Erlösung aus. Das Wort Erlösung, Paulus ist so ein Liebhaber, der alles in einen Begriff hineinpackt. Was ist denn eigentlich Erlösung? Und wenn man sich das dann anschaut, dann müsst ihr euch das einfach vorstellen. Stellt euch vor, ihr alle seid auf einem Sklavenschiff. Und das Sklavenschiff, das dockt jetzt an im Hafen. Ihr gehört nicht euch selber, sondern ihr gehört dem, der euch auf dem Sklavenschiff daher gekarrt hat. Und das Schiff, das legt im Hafen an. Habt ihr es gut vor Augen? So, und ich stehe jetzt im Hafen. Und ich sage eurem Besitzer, die da, die will ich haben. Und der da, der gefällt mir gut. Und die da hinten, die möchte ich gern haben. Und dann hole ich meinen Geldbeutel raus und lege das Geld auf den Tisch und bezahle für euch, ja, ich kauf euch alle, legt das Lösegeld hin. Und dann sage ich zu euch, und jetzt seid ihr frei. Erlösung. Genau das will Paulus sagen. So geht Gott mit euch um, der Liebhaber eures Leibes und eures Lebens. Du bist ein Ganzer, unverwechselbar, einzigartig. Und deswegen, weil die ersten Christen das begriffen haben von der Bergpredigt her, haben sie gesagt, mein ganzes Leben, mein Leib soll ihm gehören, der mich erkauft hat. Ich laufe jetzt nicht mehr davon. Ich habe gemerkt, dieser eine soll es sein. Und deswegen noch das Letzte. Wisst ihr denn nicht, ihr seid auch gerecht gemacht? Ich liebe zurzeit die Wüstenväter so, wie der Bruder Franziskus auch. Im 3. Jahrhundert, da haben die Christen sich dran gemacht, auch eine Anleitung zu schreiben, wie sie gerade diesen Lasterkatalog, den der Paulus so aufgeschrieben hat, diese gegen Gott gerichteten Kräfte und Triebe, die ja in mir immer wieder auch stark sind, überwinden kann. Aber das Entscheidende ist, was ist die Grundlage, um das zu überwinden? Ich kann es nicht aus meiner Kraft. Die Grundlage ist die Taufe. Wir haben es gehört. Er hat uns reingewaschen, er hat uns erlöst, er hat uns frei gemacht. Es geht gar nicht darum, sich krampfhaft mit Dingen, die man selber nicht hinkriegt und wie man immer wieder sagt, ich komme da nicht weiter, aus eigener Kraft hinzukriegen. Vielleicht dieses Bild von der Badewanne vom Philipp, der sich da begraben ließ. Ich war mal bei einer Erwachsenentaufe dabei, da blieb einer ganz lange in der Badewanne, um zu sagen, der alte Mensch, der muss wirklich sterben, der ist jetzt tot. Und ich werde auferstehen mit dem neuen Menschen. Kein Ungerechter, kein Unreiner, sagt Paulus, der wird das Reich Gottes erben. Wichtig zur Überwindung war, auf alles zu verzichten, was bindet und sei es noch so schön. Der alte Adam, der wird in der Taufe ersäuft und Martin Luther wusste schon, aber der kann schwimmen. Deshalb ist immer wieder die Rückkehr zur Taufe so wichtig und die Rückkehr zum Abendmahl und sich klarzumachen, das ist das einzige Heilmittel, getauft in Jesu Namen. Er hat mich Sünder getrennt von meiner Sünde. Ja, wie? Indem er mich Sünder tötet. So sehr ist mein Leben Sünde getrennt von Gott, dass ich sterben muss. Nur so werde ich auch frei. Wie wird es aber möglich? Allein dadurch, dass Gott Mensch wird, selber mein Fleisch annimmt und erträgt in seinem Leib unser Fleisch in den Tod am Kreuz. Und ich möchte gern, dass ihr diesen Zusammenhang jetzt versteht, auch tief in eurem Herzen, in eurem Leib, mit allem, was euch ausmacht. Am Kreuz wird sichtbar, keiner von uns ist gut, nur einer, der, der meine Schuld weggetragen hat, an seinem Leib, ans Holz getragen. Und hier geschieht das, wovor wir immer nur staunend stehen bleiben können. Hier, ich will es mal so sagen, bin ich vor Gott rechtfertig gemacht. Rechtfertig gemacht, im guten Sinne. Hab von Jesus nämlich alles bekommen, was dem Leben aus Gott dient. Halleluja. Amen.